Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast in altbekannter Besetzung, würde ich sagen. Britta, endlich wieder.
Alexander, schön, dass wir dieses Jahr die erste Podcast-Aufnahme und hoffentlich nicht die letzte aufnehmen.
Aber das, da bin ich ganz sicher. Was haben wir uns denn vorgenommen für heute?
Heute geht es um das neue KI-Sprachmodell 360 Brew, weil Reichweiten sind eingebrochen und jeder rätselt darum, was passiert da eigentlich gerade auf LinkedIn und wo ist die Viralität hin und bewegen wir uns in Richtung Relevanz. Dann gibt es einen Ausblick auf ein paar neue Features und warum LinkedIn auch euer Kommunikationstool Nummer 1 werden solltet, weil das einen richtigen Impact auf die LLMs hat, also auf eure AI-Suche, Stichwort Geo. Und ja, dann gibt es noch so ein bisschen Ausblick, Kampf gegen AI-Slop auf LinkedIn, warum Thought Leadership und Corporate Influencer spannend werden und natürlich, was passiert gerade im LinkedIn-Advertising, was gibt es da für Neuerungen oder welche Funktionen sollten wir wirklich mal im Auge behalten, damit die Kampagnen vernünftig laufen.
Richtig, und vielleicht parallel, während wir sprechen, befinde ich mich gerade im Austausch mit dem LinkedIn-Support. Auch wir brauchen LinkedIn-Support. Und ich bin gespannt, ob wir während dieses Podcasts sogar vielleicht noch eine Problemlösung bekommen. Mal schauen.
So. Haben wir so also sozusagen einen Support-Ticker im Live-Podcast?
Ja, bisher letzter Stand ist, der Support hat sich mal mir für das Abladen des Problems bedankt. So. Es war offenbar ein bisschen schwieriger, allein das Danke-Sagen hat ein bisschen gedauert. Aber lass uns vorne einsteigen. Du hast es schon angesprochen, Sprachmodell 360 Brew. Mit der Arbeitsüberschrift ist das Beste daran der Name. Mit dem Brew drin.
Genau. Was hat sich da LinkedIn gedacht? Und ich sage immer so schön, was braut sich da zusammen auf LinkedIn? Denn wie halt viele gemerkt haben, auch mein Account, bei uns sind locker 50-80% der Reichweiten runtergesegelt, was eben damit zu tun hat, dass LinkedIn eben einen Shift im Algorithmus macht, nämlich die ganzen Engagement-Algorithmen werden ersetzt eben durch dieses 360 Brew-Modell, was deutlich mehr auf der semantischen Seite, nämlich in einem Interest-Graph, sich entsprechend dann austobst, dass sie genau schauen, wo bin ich positioniert, wo drin bin ich denn eigentlich Experte, also sie scannen das Profil, schauen auch, welche Interaktion mit welchen Themen beschäftige ich mich selber auf LinkedIn, kommentiere da fleißig und dann, wenn ich eben eigene Postings absetze, schaut halt LinkedIn, habe ich da irgendwie ordentlich Skin in the Game oder berichte ich da halt einfach nur mal aus Spaß an der Freude oder weil es gerade ein Trend ist und dementsprechend versucht LinkedIn jetzt konkreter halt die Themen zu identifizieren und das dann innerhalb meines Netzwerks eben nicht mehr breit auszuspielen, sondern LinkedIn meint zu glauben, dass sie besser erkennen können, wen das aus meinem Netzwerk interessiert und dann greifen eben erst diese Engagement-Trigger und dass es eben auch außerhalb meines Netzwerks weiter ausgespielt wird.
Wir hatten das ja im ersten Vorgespräch auch schon mal angesprochen, dass es so ein bisschen Paradigmenwechsel ist, wie er auf anderen Plattformen auch schon stattgefunden hat, dass es so von dem Thema Social Graph, also in deinem Netzwerk passieren Dinge, so ein Stück weit Richtung Content-Mustererkennung und im Prinzip die Annahme, folgender Content wird dich interessieren, ob du in Connection zu der Person der Marke bist oder eben nicht. Und dass das so schon ein bisschen das Feed-Erlebnis verändert, ne?
Absolut. Also ich merke das sehr stark dadurch, dass ich auf der einen Seite sehr fachspezifisch natürlich rund um LinkedIn-Marketing und B2B-Sales unterwegs bin, kommen mir da halt auch stärker von Branchenbegleitern sehr viel Content rein. Auf der anderen Seite engagiere ich mich halt auch so ein bisschen gesellschafts- und wirtschaftspolitisch auf der Plattform, wo ich merke, dass halt dann auch politische Themen reingeslidet kommen, wo man eben dann ein bisschen aufpassen muss, wo man überall so sein Like da lässt oder seinen Kommentar da lässt, damit es eben hinterher nicht zu einer aktivistischen Newsfeed kommt, sondern wirklich mehr in der Fachlichkeit bleibt. Aber LinkedIn erkennt da wirklich sehr, sehr gut, welche Themen wirklich regelmäßig mich interessieren, wo ich auch tiefer reingehe, wo ich Diskussionen mit anstoße und eben wo ich auch halt dann selber drüber schreibe. Und es konzentriert sich eben. Also LinkedIn will wirklich immer mehr weg von dieser viralen Plattform, dass eben auch diese Ragebait und Engagement-Beta, die einfach nur sagen, hey, ich habe hier ein total sinnloses Whitepaper und kommentiere mal bitte Whitepaper drunter, dann schicke ich dir das zu. Selbst wenn ich da jetzt hunderte oder tausende Kommentare drunter generiere, reagiert LinkedIn. Früher wäre das halt voll durch die Decke gegangen und das Ding hätte irgendwie eine Million Impressionen weit über das eigene Netzwerk hinaus bekommen. Und mittlerweile werden solche Taktiken eben ganz gut eingedämmt. Ich sehe sie trotzdem noch regelmäßig, weil es halt eben so als Marketing-Taktik gerade verschrien wird und wie die Sau durchs Dorf getrieben wird und jeder versucht irgendwie dadurch irgendwie ein Netzwerk aufzubauen und Leute quasi ins Netzwerk reinzukriegen und dann eben über eine 1-zu-1-Nachricht den Content halt dann rüberzuschieben und dann möglichst natürlich noch in tiefere Social-Selling-Gespräche reinzukommen. Was aber dann zum nächsten Problem natürlich kommt, dass viele Leute versuchen dann AI automatisiert die Sachen halt dann zu beantworten, weil ich hätte persönlich keinen Bock, irgendwie 1000 Kommentare in 1-zu-1 Nachrichten Copy and Paste irgendwie zu schicken. Und dann läuft man natürlich in die nächste Red Flag rein zu riskieren, wenn man es eben dann mit N8N oder anderen Tools automatisiert, dass mir mein LinkedIn-Account gesperrt und gelöscht wird.
Das ist ja eigentlich kein neues Thema, ne? Dass LinkedIn allergisch reagiert auf Automatisierung in verschiedener Form. Das gewinnt jetzt ein bisschen an Bedeutung, finde ich nochmal, dadurch, dass es halt ist wie ein Revival, ehrlich gesagt, von diesem Thema so. Kommentiere und connecte dich, damit ich es dir zuschicken kann. Es machen auch nicht alle mit AI übrigens, glaube ich. Also ich kommentiere auch gelegentlich.
Das ist richtig, ja.
Und manche brauchen irgendwie 24 oder 48 Stunden, um zu reagieren. Und da bietet AI ein viel höheres Service-Level in der Reaktionsgeschwindigkeit.
Definitiv. Also grundsätzlich wäre das ja natürlich nicht verkehrt, aber dadurch, dass die Leute jetzt auf die Idee kommen, am besten, ich mache meine Content-Recherche mit einem AI-Agenten, mache daraus mal eben dann einen schönen Social-Media-Post, veröffentliche das, ich begleite das nicht, ich bin ja dann in dem Moment gar nicht mehr anwesend, sondern sammle dann die Kommentare dann mit einem anderen AI-Agenten ein, der dann auch noch auf diese Kommentare per AI kommentiert und dann werden wir halt alle nur noch zu KI-Avataren und wenn es dann doch mal, wenn der Content doch so gut ist, dass die Leute resonieren und vielleicht auch mal eine 1-zu-1-Nachricht schreiben und ich dann aber überhaupt keinen Plan habe, mit wem ich da eigentlich zuvor kommuniziert habe oder warum die Person auf mich aufmerksam geworden ist, dann wird es beim ersten richtigen One-on-One irgendwann ziemlich peinlich, ja. aber du hast vollkommen recht, das ist wie eine Renaissance, nur dass halt durch die AI-Tools das jetzt natürlich nochmal wesentlich vereinfacht, die ganzen Spammer und Scammer natürlich auch nochmal animiert, da eine höhere Traktion zu fahren. Und deswegen hat LinkedIn jetzt auch zum Wochenende eine große Ankündigung gemacht. Ich kann jedem empfehlen, der Gyanda Sachdeva regelmäßig auf LinkedIn zu folgen, weil die hat quasi die Hoheit über den Newsfeed und dem 360 Brew Sprachmodell und experimentiert da viel mit ihrem Team. Dass es eben ein guter, spannender Newsfeed für einen wird und wir eben nicht KI-Slop in den Feed gespült bekommen. Und die haben eine wichtige Ankündigung gemacht, dass sie halt diese Automatisierung halt jetzt noch stärker bekämpfen werden, weil ist auch nichts Neues. Leute fangen eben jetzt auch an, mit kleinen AI-Tools, kleinen Browser-Extensions selbst nicht nur ihren Content, sondern auch ihre Kommentare, weil die eben sehr viel Reichweite bringen, eben die Sichtbarkeit durch eine Kommentarstrategie, dass Leute in Anführungszeichen auch glauben, sie seien so smart, dass sie eben dann auch noch, und da habe ich heute auch einen Post zugemacht, dass sie eben dann die Möglichkeit haben, meinen Post schön zu wiederholen, mir am besten zu loben, wie man das von den KI-Sprachmodellen, die sind ja immer nett, nett und zuvorkommend, ja, und sehr hilfsbereit und sehr freundlich dem gegenüber. Und ja, und die schmeicheln mir da ein bisschen und schmieren mir Honig ums Maul. Aber letztendlich ist es halt dann einfach nur ein hingerotzter KI-Kommentar, der mit zwei Klicks eben sehr schnell den Content einmal prüft und eben eine schöne Wiederholung. Also da erinnere ich mich immer an die Schule, an die Mitschüler und Mitschülerinnen, die nachdem der Lehrer einen Monolog gehalten hat, einfach nochmal aufgezeigt haben und das gleiche in grün erzählt haben, um dann ihre schöne mündliche Note zu bekommen. Und ja, das bringt uns auf LinkedIn nicht weiter, wenn wir da einfach noch nicht mal uns die Aufmerksamkeit schenken, wirklich ein Thema mit eigenen Gedanken mal durchzudiskutieren und sich eben damit gut in Szene zu setzen. Also bei mir ist die Reputation sehr schnell rückt in den Keller, wenn ich merke, dass Leute, die auch unter anderem Top Voices sind, gerade so einen Schmuh betreiben.
Ich will kurz positiv bleiben. Mhm. So, also jetzt auch bei der Änderung des Algorithmus, ne, über die wir dann gerade sprechen. Chancen und Risiken. Das ist ja so ein bisschen das Risiko, was ja dahinter steht, für viele Leute, die sich viel Mühe gegeben haben, ihr Netzwerk strategisch auszubauen, ist ja im Prinzip eine Entwertung, im Prinzip dieser direkten Connections. Und auf der anderen Seite gibt es halt natürlich auch die Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, dass Leute, die gute Inhalte liefern, aber noch kein riesiges Netzwerk haben, womöglich ohne Engagement-Bait auf eine größere Reichweite kommen können. Ne?
Genau.
Wenn die Filterfunktion so da ist. Das ist ja schon.
Das ist schon eine coole Demokratisierung, genau. Also ein kleiner Account. Ich habe auch so mittlerweile das Gefühl, dadurch, dass auch meine Followerschaft jetzt über 50.000 angewachsen ist und ich glaube 23.000 direkte Kontakte von den 30.000 offenen, dass dadurch, dass ich auch in meiner Vergangenheit nicht immer so clean die richtigen Kontakte quasi dann angenommen habe, sondern gesagt, okay, ist auch eine Person im Marketing, ist auch eine Person aus dem Social Media oder sonst wo im Bereich oder hat mir eine nette Nachricht geschrieben, arbeitet aber im Maschinenbau, hat mit mir sonst nichts zu tun, aber findet meinen Content gut, wo eigentlich eine Followerschaft ausgereicht hätte, dass man schon merkt, dass halt nur noch die relevanten Leute in meinem Netzwerk halt dann adressiert werden. Mhm. Und man eben aufpassen muss beim Netzwerkaufbau, das sagte der Richard van der Blom auch kürzlich, es geht schon noch intensiv in das Netzwerk rein, mein eigener Content, aber nur, wenn die Leute sich dafür auch interessieren. Deswegen ist dieses Kommentarbaiting auch halt sehr gefährlich, dass ich halt nur Leute, die mal eben schnell einen Trigger haben, weil sie halt zu irgendeinem Thema schnell eine Anleitung haben wollen, die aber langfristig eigentlich nicht mit mir interagieren werden, ist das eigentlich gefährlich aufzubauen. Und da ist es halt dann wirklich sehr demokratisierend, das neue Sprachmodell, dass ich eben mit 100 oder 200 Kontakten mit einem kleinen Netzwerk eben themenrelevant auf der Plattform sein kann und eben halt dann auch in Anführungszeichen dann viral gehen kann und trotzdem irgendwie auch 10.000, 20.000, 30.000 Impressionen bekommen kann, wenn das Thema halt relevant ist und das Thema halt von LinkedIn so eingeschätzt wird, dass sie das eben wie so einen kleinen Schneeballeffekt dann einfach mal durchtesten.
Das finde ich ist, also das sagt natürlich auch was darüber, wie du jetzt künftig mit vielleicht mit den Inhalten ein bisschen umgehst, aber es belohnt jetzt erstmal Relevanz und es macht es gibt, finde ich, der Plattform auch ein bisschen die Möglichkeit, sich zu lösen. Das sind ja bisher so Proxys, weswegen funktionieren diese Engagement-Bait-Nummern, weil es halt so, okay, es erscheint relevant, wenn jemand kommentiert. Also folgerichtig, so das, was man früher Growth Hacks nannte, hacke das System, mache das. Ist aber am Ende ja nicht im Interesse der Plattform, einfach weil klar ist, dass es demonstriert kein nachhaltiges Interesse, sondern bedient einen bestimmten Mechanismus. So, und ist ansonsten eine Überbewertung. Ne? Also im Verhältnis zu anderen ist es eine Überbewertung.
Und je besser das erkennen. Deswegen haben sie diese die Engagements sind nicht völlig irrelevant. Also es ist enorm wichtig, weiter zu kommentieren, damit aber LinkedIn analysiert eben auch die Kommentare. Was wird denn in den Kommentaren geschrieben? Und wenn da in 300 Kommentaren irgendwie nur Content oder Prompt oder sonst irgendwie Einhorn oder so steht, dann weiß LinkedIn auch sehr schnell, dass das eben Low Quality Content ist, der nicht relevant ist, und das wird dann entsprechend abgestraft.
Ich finde das voll beruhigend. So, also das führt letztlich zu einem besseren Erkennen auch, welche Inhalte sich durchsetzen sollten.
Für mich ist es auch wichtig, es ist ganz klar, auch ich lasse mich natürlich auch gerne von großen Zahlen blenden oder kriege einen Dopaminausstoß, wenn ich weiß, wow, das haben jetzt 10.000 Leute gesehen oder 20.000 Leute. Das macht natürlich immer was mit einem, da kann ich mich auch gar nicht freisprechen. Was ich aber gut finde, ist, dass LinkedIn eben sagt, es geht wirklich um die Relevanz, und das sollten wir uns vor Augen führen. Es macht halt viel mehr Sinn, vielleicht die 100 richtigen Leute zu erwischen und da von den 100 irgendwie mit 10 Leuten ein gutes Gespräch zu führen über das Thema, wo sich dann vielleicht auch mal wirklich dann ein 1:1 Gespräch oder ein intensiverer Austausch in den DMs oder halt dann eben in einem Call niederschlagen. Und dass ich eben halt dann auch mir immer vor Augen führe, das habe ich auch letztes Jahr beim OMR, beim Festival auf der Bühne gesagt, jeder Post, der irgendwie 500 Leute im Durchschnitt erreicht, ist wie wenn ich halt jedes Mal auf einer Konferenzbühne stehe und gerade einen Vortrag halte. Und es ist halt, jeder Beitrag ist eine Mini-Keynote, ein Mini-Impuls. Und das sollte ich mir eben zunutze machen. Und das finde ich halt gut, dass LinkedIn halt sagt, es geht jetzt nicht mehr darum, die meisten Likes und die meisten Kommentare und Reposts zu bekommen, sondern erstmal die richtigen Leute zu erreichen. Und wenn die richtigen Leute dann natürlich ein starkes Engagement zeigen, dann öffnet LinkedIn natürlich dann auch die Schleuse und testet mal wieder mehr Leute an. Vorher war es halt so, deswegen waren wir so Reichweiten verwöhnt zum Teil. Das ist halt, du hast ja auch mit einem netten Simpsons-Meme ja auch mal die über 100.000 entsprechend geknackt. Und war es da weit vor mir. Also ich habe irgendwie, dank einer Thoughtleader-Ad habe ich mal 100.000 Impressionen bekommen, aber sonst war alles nur fünfstellig. Und wie man sieht, man kann trotzdem erfolgreich sein. Aber worauf ich hinaus wollte, es waren halt auch viele Impressionen, genauso wie beim Video-Feed, die einfach irgendwo ins Netzwerk oder irgendwo auf LinkedIn dann ausgespielt wurde, weil es gesagt, okay, scheint cool zu sein, wir verbreiten das jetzt mal immer weiter und dann wurden halt Zielgruppen getestet, die jenseits irgendeinem Interesse dieses Beitrags entsprechend war. Ja. Und dann waren es halt auch wirklich sehr schnell non-visible Impressionen.
Ja, das ist random. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich was mache, lass uns gleich mal über das Thema Analytics auch sprechen, also über Profil-Analytics, aber wenn jetzt Beiträge sind, ich gucke mir auch an, wie wurde das ausgespielt, aber die Zahl, ehrlich gesagt, ist für mich jetzt ein bisschen sekundär. Ich gucke, wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe, an die das rausgegangen ist, und natürlich jetzt auch ein bisschen aus einer Problemstellung, das eigene Netzwerk sind Leute, die tun ähnliche Dinge wie ich. Aber ich mache das ja auch, damit Leute auf uns aufmerksam werden, die vielleicht Kunden werden können. Das werden jetzt nicht Leute sein, die genau dasselbe machen wie ich. Das wäre ja unsinnig. So, ne? Das heißt.
Das ist richtig, ja.
Ja. Insofern
kommen wir
die Mechanik natürlich gut, wenn es auf neue Leute ausgespielt wird.
Grüße an Hendrik Lennartz, der vor vielen Jahren das Wort Zielgruppenbesitzpartner in die Welt gebracht hat, dass es halt enorm wichtig ist. Deswegen mache ich das auch regelmäßig. Ich tausche mich mit dem Felix Beilharz zum Beispiel aus. Ich kommentiere regelmäßig bei Felix und anderen LinkedIn-Experten und Expertinnen. Grüße auch an Anna Majeritzki. Das ist klar, da sind wir halt quasi die, in Anführungszeichen, die Fachidioten, die sich gegenseitig hochloben und gegenseitig supporten. Aber wir wissen halt jeder, dass jeder von uns im Netzwerk eben für beide Seiten potenzielles Kundenpotenzial drin liegen hat und da entsprechend dann auch das Empfehlungsmarketing beziehungsweise die Sichtbarkeit in diesen Communities durch einen Kommentar eben sehr stark beeinflusst werden kann. Und dadurch ist es schon vernünftig, auch seine Branchenkollegen und den näheren Wettbewerb natürlich auch im Netzwerk zu haben, weil man sich gegenseitig dann zeigt und dann entscheidet sich eben auch dann durch Sympathie und Auftreten, in welche Richtung dann eben die Leute tendieren und womit man am besten harmoniert.
Lass uns jetzt mal gucken auf das Thema Profil-Analytics. What's new?
Genau. Was sehr spannend ist, kurzer Disclaimer, es geht natürlich nur, weil LinkedIn da auch ein bisschen Geld mitverdienen möchte, werden die Premium Analytics für das Profil gerade ausgerollt. Also es ist nur für Premium-Member eine zusätzliche Funktion, aber deswegen sind wir hier und klären auf, was ich daraus auch mitnehmen kann, wenn ich nur einen Basis-Account habe. In den Profil-Analytics steht nichts anderes, als dass ich sehe, wer in den letzten 90 Tagen mein Profil besucht hat. Leider nicht eins zu eins, dass ich alle Leute sehe. Das sehe ich natürlich in den Profil-Besucherlisten, die ich auch im Premium-Account habe. Aber ich kann sehen, wie tief die Leute mein Profil gescannt haben. Und bei mir war das so, dass irgendwie in den letzten 3 Monaten 9.000 Leute auf meinem Profil waren. Und über 7.000 Leute quasi bis zur Berufserfahrung quasi runtergescrollt haben. Das heißt, die haben meinen Header gesehen, die haben meine Infobox sich in Ruhe angeguckt, die haben sogar meine Fokusbox und meine Serviceleistungen gesehen, bis eben zu meiner Activity-Box, wo eben der aktuelle Content ist, wo die Leute eben dann halt auch reinklicken können. Also so sehe ich dann halt auch, wie tief geht ein Mensch auf mein Profil, wie ist die Tiefe und damit eben der Tipp an alle, diese Sachen wirklich in menschenverständlichen Texten und zum Scannen gut vermitteln, gute Infos bereitstellen. Und ab der Berufserfahrung, das ist dann die traurige Seite der Medaille, da tummeln sich dann vielleicht noch irgendwie, sind dann irgendwie 2.000 Impressionen zu sehen. Und dann kommen eben, da sind dann auch darunter natürlich die Empfehlungen, die Skills, meine Publikationen, dass ich Podcasts mal wieder mit dem Alexander zum Beispiel aufgenommen habe mit der Titelbeschreibung oder dass ich eben ein Interview in der Brand 1 gegeben habe, wo man jetzt sich sagen könnte, ah, okay, Britta, cool, bis zur Aktivitätenbox gucken alle und danach den Bums, den kann ich ja vernachlässigen. Stopp, falsch. Das eine ist ist die menschliche Seite, das andere ist die maschinelle Seite, weil 360 Brew, eben schon erwähnt, schaut halt wirklich, wie seid ihr wirklich in den Themen, über die ihr postet, positioniert und finden sich da halt auch ausreichend Informationen in den verschiedenen Profilkategorien, dass ich da eben Leistung gezeigt habe. Deswegen enorm wichtig, auch die Berufserfahrung mit Leben füllen und eben dann die Skills und andere Kategorien, Zertifikate, Bescheinigungen, alles, was im Bereich Weiterbildung ist, entsprechend ausfüllen. Weil A, LinkedIn liest das natürlich, um euch dann auch besser auszuspielen. Und B, da kommt die zweite wichtige News, eine SEMrush-Studie hat ergeben, dass derzeit weltweit LinkedIn auf Position 2 nach Reddit ist es, glaube ich, die am zweitmeisten zitierte Quelle ist, wenn es um Informationen entsprechend geht zu euren Fachthemen und zu eurer, wenn nach Personen, nach Experten und Expertinnen in bestimmten Fachbereichen gefragt wird. Von daher ist LinkedIn euer Content sowohl im Profil als auch natürlich in euren Beiträgen und am meisten wurden auch LinkedIn-Artikel und Newsletter entsprechend für die Trainingsdaten der LLMs genutzt oder halt auch für den Deep Research eingesetzt. Von daher kümmert euch um euer Profil, macht es aussagekräftig und konsistent und macht eben den Menschen und der Maschine klar, wo ihr Experte oder Expertin drin seid.
Lass uns da nochmal ganz kurz ein Ausrufezeichen setzen, weil das, glaube ich, immer so eine Annahme ist, du bist auf LinkedIn unterwegs, also dieser Moment, du machst was und jetzt reden wir davon, Reichweiten sind eingeschränkt und so weiter, aber da guckst du dann natürlich darauf, welche Reichweite haben jetzt unmittelbar deine Beiträge. Und das Letzte, was du gesagt hast, ist ja eigentlich ein Effekt, der dann einfach in der täglichen Arbeit vernachlässigt wird oder nicht berücksichtigt wird, dass LinkedIn eine Quelle ist für das, was man jetzt so das neue Suchverhalten nennt, also AI-getrieben, und wahrscheinlich dort die Inhalte eine höhere Auffindbarkeit haben, zumindest also gilt das für viele Webseiten, glaube ich, dass es einfacher für die Maschine auffindbar ist, als wenn du es auf deiner kleinen eigenen Webseite runtergeschrieben hast. Und dann kannst du halt tatsächlich mittelbar natürlich eine enorm hohe Sichtbarkeit oder eine sehr zielgerichtete Sichtbarkeit, weil für die LLMs bist du wahrscheinlich dann bei transaktionalen Suchen oder informatorischen Suchen genau zu deinem Thema, tauchen deine Inhalte auf und das ist ja schon sehr spannend. Insbesondere dann nochmal ganz kurz, Britta, weil Artikel und so, das ist ja so, mache ich mir jetzt die Mühe? Das liest ja keiner hier.
Genau so ist es. Also LinkedIn-Artikel ist schönes Longform-Format. Wir können da jede Menge Links auch einbauen, natürlich auch zu unserer Webseite und zu unseren Angeboten und somit dann auch so die LLMs quasi über Bande auch nochmal Informationen zu unserer Webseite rübergeben. Aber LinkedIn ist halt eine mega Autorität. Also sie war schon bei Google, war es immer zu den Suchergebnissen, wenn man entsprechende Themen nach Themen gesucht hat oder eben auch nach Personen recherchiert hat. Da war meistens eigene Webseite noch unterrepräsentiert, weil da eben nicht die Mitarbeiter oder die Namen vernünftig irgendwie ausgewiesen worden sind als Ansprechpartner. Und dann kam das LinkedIn-Profil, früher auch mal ein Xing-Profil, nach oben, aber mittlerweile ist da LinkedIn halt wirklich die stärkste Autorität und hat halt auch ein riesen Vertrauen, was halt Google und natürlich die anderen LLMs entsprechend betrifft, weil das ist die international weltweite internationale B2B-Plattform, wo halt die Menschen mit Klarnamen aktiv sind. Und wir haben ja auch natürlich einige Fake-Accounts und eben irgendwelche Scammer und Spammer, die auch irgendwelche Pseudo-Company-Pages oder so hochmachen und jetzt vielleicht auch mit AI Content da irgendwie auf die Plattform spülen. Aber in den allermeisten Fällen ist es wirklich unique erstellter Content von Menschen. Und deswegen nimmt das eben auch sehr, sehr großen Raum in den LLMs ein. Und das hat halt einen riesen Impact, dass ich eben nicht nur sage, ich werde jetzt hier eine große Nummer auf LinkedIn und habe hier mein Netzwerk und pflege das und habe so quasi mein eigenes Ökosystem oder meine Wohlfühlbubble, sondern es wirkt jetzt wirklich extrem auch in die andere digitale Sichtbarkeit, dadurch, dass die LLMs immer häufiger genutzt werden, auch für Recherchen.
Und das, ne, das ändert ja so ein bisschen den Ansatz, den man dann hat, wo nicht so die Frage ist, ist LinkedIn die passende Plattform für mich, sondern habe ich die richtigen Inhalte, die für ein Fachpublikum interessant sind, und kann LinkedIn dann einfach ein Vehikel für mich sein, eine auch über die Plattform hinausgehende höhere Sichtbarkeit zu erreichen, zumindest mittel- oder langfristig. Ne? Das ist schon, das ändert ja viel. Wenn ich davon ausgehe, die Leute, für die ich interessant bin, werden suchen in irgendeiner Form zu den Themen, dann kann das natürlich ein Boost sein, mit dem man oder mit dem viele wahrscheinlich nicht rechnen.
Ja, es hat einen riesen Einfluss auf die eigene Content-Strategie, was jetzt nicht heißt, okay, wir machen jetzt immer erst Publikationen auf LinkedIn. Nein, es ist weiterhin wichtig, natürlich die Erstautorität und Quelle auf der Webseite zu haben, aber dann eben im zweiten Schritt auch den Content auf LinkedIn zu veröffentlichen, weil dann habe ich natürlich auch schon mal den gleichen Content auf zwei Quellen, wo eben LinkedIn die hohe Autorität ist und das dann halt nochmal gespiegelt wird, dass wir der echte Urheber von dem Content sind. Und das spielt dann über Bande natürlich positiv auf die Reputation halt dann ein und dass wir dann halt auch besser erwähnt werden in den Suchergebnissen oder halt auch in den Rechercheergebnissen. Auch wenn wir noch mal ganz laut sagen müssen, LLMs sind keine Suchmaschinen.
Ja, korrekt. wir haben jetzt gerade schon von Autorität und gesprochen, was uns fast automatisch zum Thema Thought Leadership führt und wie die Entwicklung da, also da reden wir ja nicht unbedingt von technischen Entwicklungen, also zumindest nicht notwendigerweise, aber von der Bedeutung, die es jetzt aus deiner Sicht auch 2026 nochmal einnehmen wird.
Genau, also dadurch, dass nicht nur auf LinkedIn, sondern auch auf vielen anderen digitalen Kanälen natürlich AI-Content überhand nimmt, AI-Slop, der eben gesichtslos ist, suchen wir natürlich die richtigen Vertrauenspersonen, die Ansprechpartner aus den Unternehmen, die eben die Expertise innehaben und die wir halt die eine Wiedererkennbarkeit symbolisieren können fürs Unternehmen. Und da ist es umso wichtiger, eben im C-Level-Bereich in Richtung Thought Leadership zu gehen, auch sich natürlich unabhängiger von Medienpublikationen zu machen, obwohl es immer ein Zusammenspiel natürlich ist. Also kein CEO würde sagen, nee, ich verzichte jetzt auf das Handelsblatt Interview, mir reicht ja jetzt mein LinkedIn-Kanal, sondern es ist immer eine Kombination aus Owned Media und eben dann Earned Media, dass ich natürlich auch von den Journalisten ausgespielt werde. Aber was halt klar ist, Journalisten recherchieren mittlerweile viel, viel mehr auf LinkedIn, schauen sich die entsprechenden Profile an und nehmen auch viele Postings von CEOs zum Anlass, eben dann nochmal genau zu dem Thema nachzuhaken, Hintergrundgespräche zu führen oder eben dann auch Interviewanfragen zu machen. Ja. Wir hatten das zuletzt bei einem Kunden von uns, dass sie genau eine riesen Konferenz hatten. Es ging um die Energiewirtschaft und dort wurde halt der CEO halt dann auch nochmal ganz konkret zu Themen angesprochen, die Journalisten vorher eben auf LinkedIn entdeckt hatten, was eben dann nochmal ein starkes Feedback und Bestätigung war, dass man über den Content, über LinkedIn ungefiltert sehr, sehr gut die Stakeholder erreicht und da entsprechend einen guten Akzent setzen kann.
Ja, wenn du, also das ist jetzt auch seit ein paar Jahren, finde ich, nimmt das so zu. Es ist so journalistischer Usus, angefangen bei so Promi-Themen und Sportthemen auf Instagram. Und jetzt haben die Wirtschafts- und Politikjournalisten auch erkannt, hey, das ist ja eine fantastische Quellenmaschine für mich. Du brauchst nur gucken, ist das eine relevante Person? Und dann im besten Fall hat die was veröffentlicht, was provokant, thesenartig oder belegend in irgendeiner Form ist. Fantastisch einfach. So.
Ja, es ist eine super Quelle für auch Zitate und auf der anderen Seite auch eine super, super Quelle, überhaupt vielleicht mal auf ein Thema zu kommen in seinem Bereich, wo man tätig ist und tiefer einsteigt und so kleiner, da kann man zu einem schönen Perlentaucher auch sehr, sehr gut werden. Ja, und Thought Leadership bindet dann natürlich auch Corporate Influencing ein, weil es ist enorm wichtig, halt die Mitarbeitenden, die Experten in den verschiedenen Fachgebieten sichtbar zu machen, weil ein CEO oder ein CFO kann halt nur bestimmte Dinge abdecken und repräsentieren und hat ja auch nicht überall die Riesenahnung, was gerade in der Produktentwicklung abgeht. Und das ist halt enorm wichtig, halt diese internen Stimmen sichtbar zu machen und die dann halt auch anzuleiten, eine starke Kommunikation und somit dann Unternehmensrepräsentant zu werden.
Dann machen wir doch mal den Bogen.
Den Bogen, wohin? Thought Leader Ads? Advertising? Ja, eins meiner Lieblings-Advertising-Formate, weil sie eben nicht nach Werbung aussehen und auch gar nicht nach Werbung aussehen sollen, sondern halt ein sehr vertrauensweckendes Element sind, weil wir eben den Content von Corporate Influencern oder Thought Leadern oder glücklicherweise auch seit über einem Jahr kann man eben auch mit Business Influencern zusammenarbeiten, also mit externen Stakeholdern, die eben dann auch für das Unternehmen sprechen können oder mit dem Unternehmen zusammenarbeiten können und wir eben dann die Möglichkeit haben, den organischen Content, den wir vorher, das ist schön, dass man das dann ohne Ads-Budget vorher testen konnte, nämlich wie kam der Beitrag im Netzwerk an, was hat es eben für Engagement oder auch für Diskussionen in den Kommentaren gegeben, so dass man das dann eben mit einer Thought Leader Ad diesen Content halt dann auch schön verlängern kann und dann eben genau zielgerichtet in sein Ideal Customer Profile.
Es ist eigentlich auch jetzt fester Bestandteil eigentlich in allen Setups, in denen wir sind, dass wir versuchen, mindestens eine Person, die das Thema Thought Leadership trägt, auch in Advertising Setups mit aufzunehmen. Weil auch die Erfahrung zeigt, es ist auch nicht allein nur so ein abstraktes Thema, so es ist nicht so ein Wohlfühlthema unbedingt, sondern Menschen connecten einfach lieber damit. Preise sind zum Teil niedriger, wenn du das machst, mal aus einer Business-Perspektive. Du kannst neue Perspektiven auch inhaltlich einbringen, weil es eben nicht so corporate ist. Weißt du, wenn das Produkt vorgestellt wird von der Firma, wird es halt so sein, wie das Produkt ist. Wenn es eine Person macht, was darüber sagt, wird die halt sagen, was sie daran gut findet, was sie daran vielleicht, wohin die Entwicklung noch gehen wird, wie ihre Erfahrungen damit aussehen und so weiter. Und das macht es irgendwie, der Kontext macht es schon, gibt dem ganz anderen Wert.
Als wir ihn sonst genau, es kommt halt immer aus einer speziell gerichteten Perspektive und nicht so hier unsere Vorteilskommunikation, was ist denn jetzt so toll an unserem Produkt und welche Benefits haben jetzt unsere Kunden, sondern dass man da wirklich gezielter, tiefer reingehen kann.
Ja, vorausgesetzt, es hat tatsächlich so einen menschlichen Klang. Also nicht so, okay, dies wurde vorgeschrieben von der die machen das bestimmt toll, die Unternehmenskommunikation, aber man kriegt es ja mit, ob es jetzt eigentlich so neutral, nirgendwo aneckend, es ist kein Fehlerkommunikation ist oder ob jemand gesagt hat, ich freue mich hier darüber, dass das und das passiert ist, warum finde ich das gut und so weiter. Und wenn da ein bisschen die Person drin ist, dann bringt das so viel Farbe in die Kommunikation, macht es so viel zugänglicher, dass man das am Ende auch einfach merkt in der Gesamtstrategie. So, Punkt. Und das Thema, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass du halt ansonsten läufst du halt immer Gefahr, dass du deine Kommunikation an entweder wenn du jetzt, wenn du kein großes Netzwerk hast, sind es vielleicht Kollegen oder Freunde oder halt, es läuft in die Richtung deines Netzwerks, das nicht unbedingt die Kommunikationszielgruppe ist, die du eigentlich anstrebst. Und so hast du ja dann die Chance, dass es eben genau an deine Wunschzielgruppe geht und du eben die Kommunikation auch ein bisschen darauf abstimmen kannst. Also, dass nicht irgendwie 5 Leute nur damit etwas zu tun haben wollen, die, für die das eigentlich viel zu simpel ist, weil du was aus einer großen Fachlichkeit versucht hast, was Dinge zu vereinfachen. Ne? Und die denken, warum redet diese Person denn plötzlich so simpel? Und so kann man sagen, wir transportieren das hübsch zum Großteil zu Menschen, die genau darauf angewiesen sind, dass es jemand mal so einfach kommuniziert. Beispielsweise.
Ja. Und der Riesenvorteil zum Schluss ist halt auch die Sichtbarkeit für die Zielgruppe eben dieser Person. Also es passiert halt auch sehr, sehr viel, dass halt die Leute dann auch neue Follower bekommen oder eben neue Vernetzungskontakte und man das halt dann auch auf die Kampagne sehr, sehr schön zurückführen kann.
Ja, man sieht richtig, ob das resoniert. Wenn man sich das im Detail anguckt, gehen Leute dann auch nochmal auf das Profil. Ne, das ist dann eigentlich schon so, finde ich, so mit den, okay, du kannst die Person nicht, jemand hat sich damit auseinandergesetzt und hat gesagt, wer ist denn das eigentlich, der das sagt? Das machst du ja nur, wenn dich der Inhalt...
Hat der Ahnung davon, traue ich dem, oder ist es eben jetzt ein schöner, gestagter Post, ja.
Ja, ist das irgendwie trustworthy?
Ja.
Oder, also, und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr positives Signal, so. Also an der Stelle finde ich es ein sehr positives Signal, weil klar ist, dass man die Person vielleicht vorher nicht kannte. Wenn das bei einer Brand-Kommunikation passiert und man guckt bei den Kampagnen und sagen, ey, ein Drittel der Leute geht eigentlich auf die Company-Page, um zu gucken, was das ist, musst du dir eigentlich sagen, hey, wir müssten erstmal erklären, wofür wir stehen. Ja. Die Leute wissen nicht, wofür wir stehen.
In Brand investieren, damit der Unternehmensname bekannter wird und wofür man steht und was man tut. Ja. Was passiert denn sonst so im LinkedIn-Advertising-Kosmos, Alexander?
Also zunächst mal das kurze Update zu meinem Support-Fall. Der wird jetzt eskaliert, irgendwann werde ich wieder was davon hören, aber der Support war trotzdem ganz reizend, konnte nur leider mir nur mitteilen, dass ich alles richtig gemacht habe und dass ich es auch nicht selbst hinkriege. Neudeutsch ein Bug im System.
Ja, dann hoffen wir auf den Second-Level-Support.
Korrekt. So, was sich verschoben hat oder die letzte größere Ankündigung, die ich für relevant halten würde, ist das Thema Änderungen in der Branchenzuordnung auf der Plattform. Das heißt, viele Leute nutzen ja das Branchentargeting auf LinkedIn, weil in der Annahme auch so ein bisschen, dass es sehr exakt sei. So, das war schon immer so. Also die Annahme war schon immer so und es war schon immer so, dass es nicht so exakt ist.
Und wir bieten mal auf Marketing und kriegen Social Media, Performance-Marketer, SEOs.
Ja,
ist da ein bisschen schwierig.
Zum Teil ist es auch ganz schief. Es hängt ja mit der Selbstzuordnung zusammen, die man dann gegeben hat, oder auch der einer eindimensionalen Fremdzuordnung. Was sich jetzt geändert hat, ist, man hat sich bei LinkedIn gedacht, hey, wir sortieren das nochmal neu und sind jetzt vielleicht ein bisschen schlauer bei der Zuordnung. Und dein Unternehmen könnte jetzt auch übrigens in mehreren Branchen unterwegs sein. Das klingt jetzt erstmal, wie kann das denn sein? Aber ist das sinnvoll? Aber das kann durchaus sinnvoll sein. Bei Unternehmen, die vielleicht in mehreren Segmenten unterwegs sind, produzierendes Gewerbe, das halt vielleicht noch eine Lösung in bestimmten Subvertical anbietet und so weiter. Das müsste dann in der Summe dazu führen, eigentlich, dass die Zielgruppen größer werden. Wir werden es jetzt sehen, weil es halt nicht mehr so entweder links oder rechts ist.
Ein Konzern, der halt verschiedene Sparten hat, oder ich bin Softwareentwickler für eine Landwirtschaft, also Softwareentwickler für eine Landwirtschaftsplattform oder für die Landwirtschaft, dann kann ich natürlich in Landwirtschaft und Softwareentwicklung aufgenommen werden.
Also ich finde es erstmal positiv, dass es so ist. Ich bin immer noch ein bisschen gespannt, weil live ist es recht frisch. Ob wir dann in den Auswertungen so verwirrende Dinge sehen wie, hey, wir wollten doch nur aus Branche XY adressieren und dann kriegst du aber die anderen Branchennamen mit angegeben, weil die Unternehmen ja bei den anderen zugeordnet sind. Das halte ich für sehr gut möglich, dass das so ist, dass sehr viele Rückfragen kommen. Haben wir jetzt Streuverluste drin, die wir vorher nicht hatten?
Ja, haben wir das LAN angeschaltet, ups.
Ja, sowas.
Oder die Audience-Erweiterung. Aus Versehen angeklickt, ja.
Aber das ist so die Änderung, wo ich mir erhoffen würde, dass es tatsächlich nochmal einen positiven Impact hat, tatsächlich eine Ausspielung. Ansonsten gab es jetzt Änderungen, die aus meiner Sicht jetzt erstmal organisatorischer Art sind. Umbenennung, LinkedIn folgt jetzt schon in einigen Accounts, aber noch nicht in allen, einer Logik, wie man es beispielsweise von Meta kennt, dass irgendwie nicht mehr oben die Kampagnengruppe steht, dann die Kampagne, dann die Anzeige, sondern dass oben die Kampagne steht, dann die Anzeigengruppe, dann die Anzeige. Also eine etwas, wenn man auf LinkedIn nur unterwegs war, ist es etwas verwirrend, die Umbenennung. Wenn man eine andere Plattform kennt, denkt man, ja, okay, so machen es die anderen
endlich.
Auch.
Dann sagt man, so. Endlich, ich habe das begriffen. Jetzt haben wir mal eine Vereinheitlichung.
Es ist aber noch nicht bei allen Accounts so, muss man auch sagen. Es gibt noch andere Filter bei den vielgeschätzten Engagement Reports, wenn du anguckst, wie die Ausspielung bei Unternehmen war. Die hat aber, das hat keinen Impact, das sind nur Filter, die man zum Glück auch custom für sich definieren kann, weil die vorgefertigten sind Unsinn, ehrlich gesagt, so zumindest zum Teil, die da sind. Aber das hat eigentlich nur das macht die Dinge ein bisschen einfacher, wenn du sagst, hey, ich gucke mir an, meine Kampagnen sind an wie viele Großunternehmen in letzter Zeit gegangen oder sowas. Auf einen Klick dann, an diese Unternehmen. Ist nice, ist schön, ist ein reines Komfortfeature. Wird für einige interessant sein. Wir sollten vielleicht auch nochmal über einen Punkt sprechen, der nicht unbedingt neu ist, aber einfach immer wieder ein bisschen unterschätzt wird. Für alle Unternehmen, die sagen, hey, ich nutze die Plattform und die ist für mich businessrelevant und ich muss irgendwie die Ergebnisse belegbar machen, die über die Plattform jetzt reinkommen. Ich gebe da Geld aus, bezahlt, vielleicht auch gar nicht wenig, fünfstellig im Monat geht da raus und dann willst du ja irgendwie schon wissen, was hat das gebracht.
Ja, zahlt das auf meine Pipeline ein.
Korrekt. Und dann guckst du auf das erste Mittel der Wahl, das ist der Insight-Tag, den LinkedIn anbietet, wo du dann sagst, was hat denn das gebracht? Und dann kriegst du einen erschütternd niedrigen Wert, der gar nichts anderes bedeuten kann für dich, als zu sagen, gib das Geld hier nicht aus. Also ich würde das so sehen. Wenn du wiederum deine Perspektive änderst und nutzt, vielleicht auch hast du ein vernünftiges CRM angeschlossen und nutzt dann doch irgendwie Conversion Tracking, also Anschluss von der KPI und meldest zurück, zum Beispiel über Partner-Software, wie sowas wie DreamData wäre eine Möglichkeit, sehen deine Werte plötzlich komplett anders aus. Und dann kann man sicherlich darüber diskutieren, was bedeutet, wie funktioniert die Attribution und so weiter, aber die Zahlen sind so krass anders. Und das muss man, finde ich, immer nochmal sagen, immer wenn ich so einen Case sehe, denke ich, das glauben Leute nicht, dass es möglich ist, weil du denkst ja, okay, 10-20% Abweichung oder sowas kann sein. Das ist so möglich. Aber zu sagen, der Faktor kann ein paar hundert Prozent betragen in der Zuordnung. Natürlich nicht so, dass man sagt, okay, LinkedIn allein hat das gemacht, aber das ist auch eine unsinnige Annahme, ehrlich gesagt, in der Welt mit langen Sales-Cycle und komplexen Produkten, sondern die Journey ist nicht so, ich komme bei LinkedIn durch die Tür, bleibe da, kaufe ein, gehe, das ist ja nicht der Fall, sondern du wirst halt mehrere Kontaktpunkte haben und umso wichtiger ist es eben, einen Überblick zu haben, wo hattest du eigentlich Kontaktpunkte und wie viele sind denn das eigentlich wo gewesen? Und das lässt sich eben gut über solche Technologien nochmal sichtbar machen und führt zu einer sehr, sehr anderen Sicht davon, welchen Wert der Kanal in dem gesamten Mediamix hat. Das belegt nicht, dass es der einzige Kanal ist, überhaupt nicht, aber es sagt eben, hey, deine Kunden haben hier eine komplexe Journey, die geht über x Kanäle, die tragen alle daran einen Anteil und dann sieht das Ganze deutlich positiver aus, als wenn man einfach sagt, hier, was sagt mir denn der LinkedIn Insight Tag?
Ja, das war jetzt eine absolute Pro-Kommunikation, darüber nachzudenken, wirklich KPI zu installieren und einzusetzen, um eben ein vernünftiges Conversion-Tracking zu haben und vor allem, wenn man halt dann das CRM dahinter hat, dann auch den Einfluss auf die Pipeline und die Leads entsprechend zu sehen, wie viel Relevanz wirklich LinkedIn so als Touchpoint-Kanal hatte, auch über halt mehrere Kampagnen hinweg. Ist ja nicht so, dass wir nur eine Kampagne schalten und hoffen, dadurch halt jetzt Leads einzusammeln, sondern wie ich eben über einen längeren Zeitraum immer wieder in Berührung komme mit den Leuten, bis sie eben dann mal auch die Daten im System lassen und wir halt dann auch genau sehen, wo waren entsprechende Touchpoints, Berührungspunkte. Und der Hinweis zum Inside-Tech, warum die Daten halt so niedrig sind und wir dann auf den ersten Blick sagen würden, okay, irgendwie verbrennen wir hier Geld. Das Problem ist ein anderes, nämlich eben diese Resilienz des Cookie-Zulassens, dass halt alles über Cookies dann noch getrackt wird und die allerwenigsten Leute eben eher, also die meisten Leute eher auf Ablehnen mittlerweile drücken als auf Zulassen und wir eben dann nur eine sehr, sehr geringe Datenbasis von den eigentlichen Nutzern sehen, die entsprechend den Opt-in da gegeben haben und LinkedIn das eben dann auch nicht mehr weiter verfolgen kann oder auch nicht weiter verfolgen darf. Und wir dann eben nur punktuell die ganz wenigen Leute sehen, die dann vielleicht mal in unser HubSpot-Formular reingesprungen sind.
Ja, und das ist, da muss man auch einmal ganz klar sagen, ich meine, das Mega-Asset, das die Plattform bietet, ist eigentlich, dass ich mir meine Zielgruppen so qualitativ hochwertig zusammenbauen kann, dass ich sagen muss, okay, ich habe eigentlich nicht das Problem von Streuverlust. Ja, also das schließe ich aus. So, das erstmal das wissend. Dann nochmal dagegen gesetzt, wenn ich mich jetzt auf eine reine Klick-Attribution verlasse, wie viel Prozent werden das machen? 1%. So, sagen wir mal, wir haben 10.000 Leute jetzt hier in unserer Zielgruppe drin, 1% klicken. Ich weiß aber, dass die 99%, die nicht geklickt haben, die sind ja auch relevant für mich. Dass ich die ganze Zeit bespiele, dass sie das sehen, dass die vielleicht nicht dazu tendieren, ich mache jetzt was mit dem Inhalt und so weiter, heißt nicht, dass sie es nicht wahrgenommen haben, dass es für sie keine Rolle gespielt hat und so weiter. Man kann darüber diskutieren, wie wichtig das war, aber ansonsten, wenn ich mich nur auf die verlasse, die irgendwie mit dem Daumen nochmal irgendwas gemacht haben, das ist dann sind das wirklich tatsächlich teure Klicks. Ja. Weil dann muss ich sagen, das mache ich ja nur für den Klick. Aber woher kommt das Ganze? Das ist ja eine Fixierung, die wir eigentlich haben aus einer Welt, wo man gesagt hat, wir haben so große Streuverluste in der Ausspielung, dass der Klick sozusagen ein starkes Intentsignal ist. Aber wenn meine Zielgruppe schon vorqualifiziert ist, dann kann ich ja relativ selbstbewusst sagen, ich muss den Druck auf die erhöhen, ich muss sichtbar für die sein. Ja? Druck klingt zu negativ, aber ich muss einfach eine konstante Sichtbarkeit aufbauen und das schaffe ich und das wird dadurch auch sichtbar. Also dann in der Auswertung wiederum.
Ja.
So, mein kurzes Plädoyer.
Also, befasst euch mit der KPI und schaut euch auch mal solche Tools wie DreamData an. Also, wir haben das bei Kunden auch bei einigen jetzt gerade eingeführt und wir haben echt selber, wir wissen, dass die Insights, der Inside-Tech immer nur marginal Sachen wieder gibt. Aber diese krasse Diskrepanz und was da zutage gefördert werden kann mit solchen Tools, ist wirklich enorm hilfreich und bringt eben dann auch die besten Argumente, eben das Ads-Budget entsprechend auch weiter kontinuierlich dort auszugeben und die Leads reinzuholen und die Pipeline zu füllen, wenn man es eben dann auch auf LinkedIn zurückattribuieren kann. Von daher ganz wichtiger Appell, KPI im Performance Marketing auf LinkedIn unbedingt einzusetzen und eigentlich grundsätzlich einzusetzen, egal auf welcher Advertising-Plattform ich hier aktiv bin, sei es jetzt Google Search oder eben Meta, TikTok und Konsorten.
Stopp die Blindheit. So.
Würde ich sagen, haben wir es für heute, Alexander, oder?
Ja, wir haben es wieder nicht geschafft unter 50, aber trotzdem schön.
Aber unter einer Stunde, das ist immer gut.
Korrekt, waren wir schon länger. Ja, wenn euch das gefallen hat, dieser fröhliche Austausch über was sich bei LinkedIn alles so getan hat, dann haben wir noch eine persönliche Empfehlung, nämlich man kann diesen Podcast abonnieren auf allen gängigen Plattformen, das geht ganz einfach und dann wird man informiert, wenn es neue Episoden gibt und es wird weitere Episoden mit der Britta geben. Wenn ihr sagt, boah, das fand ich so gut, dann möchte ich ein Zeichen setzen, dann man kann die normalerweise auch bewerten, macht das ruhig positiv. Wenn ihr sagt, das war eigentlich nicht das Gelbe vom Ei, dann lasst das mit dem Bewerten komplett und schreibt uns. Und dann freuen wir uns auch über diese Rückmeldung, was wir besser machen können. Und jetzt können alle anfangen, weiter Content zu produzieren.
Genau. Und mit dem AI-Slop bitte aufhören. Nutzt AI sinnvoll und nicht für die menschliche Kommunikation.
So. Und damit allen einen wundervollen Tag.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.